Der Vier-Augen-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 12. Folge unseres Unter-Vier-Augen-Podcasts. Wie immer mit mir, mit Johannes und mit
Marius.
Ja, du bist Hallo. Natürlich auch wieder dabei. Und wir haben heute vor, unsere ja schon vor längerer Zeit gestartete Serie fortzusetzen. Die Serie heißt Filme aus unserer Jugend. Und wir hatten bisher zwei Filme in dem Bereich. Wir hatten einmal einen Science-Fiction-Film von mir, nämlich Das Schwarze Loch. Und wir hatten einen, ja, ich kann bestimmt immer noch sagen, einen der Lieblingsfilme von Marius. Nämlich, Marius, was war das gleich nochmal?
Also, das war Excalibur von John Boorman aus unserem Geburtsjahr 1981, den wir in Folge 8 besprochen hatten.
Genau, das Schwarze Loch war in Folge 5. Jetzt sind wir in Folge 12. Insofern wird es mal wieder Zeit, uns einen Film aus unserer Jugend eben anzugucken. Und wir wollen uns ja da immer abwechseln. Deswegen bin jetzt ich wieder an der Reihe gewesen, habe mir dann mal meine Gedanken gemacht. Was war denn wirklich noch sowas, was, ja, ich will jetzt nicht sagen, mich dann geprägt hat oder so, aber wo ich mich schon noch sehr, sehr deutlich dran erinnere und was ich vielleicht auch wirklich mehrfach gesehen habe und auch aus heutiger Sicht vielleicht immer noch gut finde. Und ich bin dann bei einem Film hängen geblieben, der auch schon ein paar Jährchen alt ist, nämlich aus dem Jahr 1988. Und der Film heißt Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Den haben wir uns also dann jetzt angeschaut. Marius hat ihn angeschaut, ich habe ihn mir angeschaut. Und ja, das soll jetzt heute Thema hier in unserem Podcast sein. Wir wollen einfach mal über den Film sprechen, was so unsere Eindrücke, vor allem aus heutiger Sicht, dazu sind. Zuerst möchte ich mal ganz kurz in den Film einführen. Was haben wir hier vor uns? Wir haben vor uns einen, nennen wir es mal, Hybridfilm, also eine Mischung aus Zeichentrickfilm und Realfilm, also klassischem Spielfilm, eben aus dem Jahr 1988, knappe 100 Minuten lang, also normale Länge. Die Idee dahinter ist, es gibt eine Welt, in der leben die Menschen, es gibt eine Welt, in der leben die Zeichentrickfiguren, die Welt heißt dann Toonstadt, also die Toons, man kennt Toontown. Das vielleicht so als Begriff, genau. Und ja, in dieser Toonstadt leben eben die ganzen Zeichentrickfiguren zusammen, da tauchen im Film auch sehr, sehr viele auf, die man so kennt, vielleicht kommen wir dann ja nachher nochmal drauf. Und es geht eben um die Hauptfigur, um Roger Rabbit, eben ein Kaninchen, der ja ab einem gewissen Zeitpunkt des Films quasi unter Mordverdacht steht. Und ein Privatdetektiv, Eddie Valiant, soll den Fall irgendwie aufklären. Und ja, dabei passieren halt lauter suspekte Dinge. Es geht ziemlich rund. Und ich musste einmal mehr feststellen, der Film ist ja auch FSK 12 und nicht 6. Ich musste einmal mehr feststellen, es ist eigentlich kein Kinderfilm, oder Marius?
Nee, also ich hab den Film ja auch nach langer Zeit wieder mal gesehen. Und auch wenn es jetzt kein, aufgrund dieser ganzen Zeichentrick-Sachen, kein jetzt reiner Erwachsenenfilm ist, ist es doch eher so ein bisschen für Kinder unter einem gewissen Alter nicht geeignet, vor allem wegen den ganzen sexuellen Anspielungen, die es da gibt. Und natürlich sehr, ich sag's mal, aufreizend ist natürlich Jessica Rabbit, die sehr kurvige Ehe und also in dem Fall zwar eine Cartoon-Figur, aber eine menschliche die menschliche Ehefrau von Roger Rabbit, die da auch irgendwie in diese Sache mit dem Mordverdacht um ihren Ehemann damit reingezogen wird und auch irgendwie sehr auch suspekt immer wieder wirkt und einen wirklich die Männer wirklich in den Wahnsinn treibt durch allein ihr Auftreten.
Passiert ja auch, als Eddie Valiant sie das erste Mal kennenlernt. Ja, also ja. Die Szene habe ich so noch im Kopf. Sie tritt ja da in einem Club auf. Klecks und Pinselclub heißt der, genau.
Ich habe es jetzt tatsächlich noch im Kopf.
Tritt sie auf und Eddie Valiant sitzt eben im Publikum und so ein Tisch relativ weit hinten. Und es ist die Ehefrau von Roger Rabbit, er kennt sie nicht. Und das Publikum ist schon am Toben eigentlich, bevor sie kommt. Also alle richtig gespannt. Ja, es kommt der Auftritt von Jessica
und
Rabbit.
Sie ist eben kein Kaninchen.
Sie ist eben kein Kaninchen. Also genau, er sagt vorher noch sowas wie, ihr steht wohl auf Karnickel oder so, ja, weil jetzt die Leute da irgendwie so schon am sich freuen sind, dass der Auftritt kommt. Nein, es ist eben nicht so. Und er ist auch total geflasht, als Jessica Rabbit dann auf die Bühne kommt, ja.
Und dann ist auch ein bisschen so, was ich ganz interessant fand, das ist ja so eine Mischung aus so 40er Jahre Hardboiled Detektivgeschichte, die in, sag ich mal, in Hollywood spielt im weitesten Sinne. Also das Toontown ist ja da irgendwie bei Hollywood, also Toonstadt, Toontown. Ich habe den Film da im englischen Original gesehen. Und das ist so eine interessante Mischung. Du hast einerseits diese 40er Jahre, diese stilisierte 40er Jahre Hardboiled-Welt und dann eben diese Toontown, diese Cartoon-Welt mit lauter klassischen Cartoon-Figuren aus dieser Zeit, die eben da ihre Auftritte haben. Kurz bevor Jessica Rabbit auftritt, gibt es ein wirklich hemmungsloses Klavierduell zwischen Donald Duck und Daffy Duck. Mhm. Später siehst du dann Mickey Mouse und Bugs Bunny beim gemeinsamen Fallschirmsprung und das sind also wirklich alle möglichen klassischen Cartoon-Figuren. Betty Boop tritt, sieht man auch kurz und teilweise im Hintergrund siehst du noch ganz andere Figuren, viele Figuren, die oft nur so ganz kurze Auftritte haben und irgendwie mal so durchs Bild hüpfen. Ist wirklich toll, wenn du so ein Fan klassischer Cartoon bist.
Also man findet viel wieder. Ja. Tweety ist mit drin, Silvester. Witzig fand früher, genau, also die kommen eben alle vor, oder Dumbo fliegt auch mal
ja,
vorbei.
Ja, Dumbo, ja.
Also
ja.
Das ist auch sehr spannend, das ist ja relativ am Anfang schon und weil du gerade angesprochen hast, dass es ja so in den 40er Jahren spielt, also eben im Hollywood-Bereich, damit fängt es ja prinzipiell auch an, mit einer richtig schönen Szene, wie einer dieser Filmproduzenten mit einem Cutter an so einer alten Schnittmaschine steht und die quasi da den Film zusammenschneiden und erklärt ihm genau, was jetzt da passieren soll. Also keine Ahnung, jetzt soll der Felsen da auf ihn fallen zu dem Zeitpunkt und so weiter. Also das heißt, man sieht auch klassisch, wie die Technik damals funktioniert hat. Also dass wir uns einfach in einer wirklich total anderen Zeit befinden, als es heute war. Wobei, der Film ist ja aus 88. Natürlich war 88 schon vieles anders, aber wenn wir jetzt mal von 88 auf heute natürlich denken, dann wären wir ja noch mal in ganz anderen Welten. Aber auf jeden Fall, es ist eine richtig schöne Reminiszenz an diese damalige Zeit, wie eben damals Filme produziert worden sind.
Genau, und es ist halt auch eine schöne Mischung aus einem stilisierten Hollywood der 1940er Jahre vermischt mit dieser fiktionalen Zeichentrickwelt. Als allererstes siehst du ja im Endeffekt, Roger Rabbit ist ja ein Schauspieler, der quasi sich selbst in Cartoons spielt und da siehst du am Anfang eben so einen Cartoon und dann siehst du quasi diesen Cartoon, der versucht irgendwie das Baby aufzupassen, es tut lauter Sachen runterwerfen und da gibt's da waghalsige, ich sag jetzt mal Zeichentrickstunts, wie man sie kennt, noch ein bisschen waghalsiger vielleicht und dann ist irgendwie, dann fällt ihm der Kühlschrank auf den Kopf und dann ist irgendwie Cut, weil es klappt nicht so richtig und der Regisseur ist unzufrieden, also das ist natürlich ein schöner Bruch und es ist eine schöne, sag jetzt mal, schönes Durchbrechen auch von Metaebene, dass quasi Zeichentrickfiguren real sind und die spielen sich dann selbst in Cartoons.
Genau, das Bild zoomt da so aus und man sieht dann quasi das Studio, in Anführungszeichen, wo gerade dieser Cartoon abgelaufen ist. Und, also das ist auch ein richtig schönes Bild, wie dann der Regisseur oder was da auf seinem klassischen Klappstuhl sitzt oder Kamera plötzlich. Und ja. Es ist Zeichentrick, klar, aber in dem Moment, Roger Rabbit, Schauspieler, ist da in dem Studio natürlich drin. Ja.
Genau, und das ist
richtig schön gemacht. Ja.
Ja, Genau, ja. Und es ist dann auch so schön, dass du quasi dann diese Zeichentrick, teilweise diese Zeichentrick-Utensilien, die da durch diese Küche, wo Baby Herman und Roger Rabbit da hin und her fliegen und so weiter, die liegen dann quasi als effektive Kulissen dann wirklich auf diesem Boden. Also es ist wirklich eine tolle Mischung aus Realfilm, Realaufnahmen und Zeichentrick. Und das war ja 1988, da gab es schon Computeranimationen, aber ich glaube, bei diesem Film ist wirklich das alles irgendwie klassisch gezeichneter Zeichentrick-Cartoon mit Realfilm gemischt worden. Und die haben das irgendwie, das ist richtig, richtig gut gemacht, muss ich sagen.
Ja, wir haben jetzt viel über die Zeichentrickfiguren schon geredet. Wir kommen mal zum wirklich menschlichen Personal, weil das ist auch erwähnenswert, wobei die Liste jetzt gar nicht sehr lang ist.
Ja,
Aber wir haben eben als Hauptdarsteller prinzipiell neben Roger Rabbit den Eddie Valiant, eben den Privatdetektiv, der von Bob Hoskins gespielt wird, den man auch noch kennen dürfte, der ist aber ja schon vor über 10 Jahren auch verstorben, ist aber, glaube ich, auch einer, der in Erinnerung bleibt, wenn man ihn mal gesehen hat. Vielleicht auch aufgrund seiner Körpergröße, weil er eben relativ klein ist und deswegen auch gern in Rollen besetzt worden ist, wo das natürlich in irgendeiner Form reinpasst, so quasi ein bisschen Underdog-mäßig oder wie auch immer. Der war, also ich weiß jetzt gar nicht, Oscar hat er, glaube ich, nie einen gewonnen, aber nominiert war er, glaube ich mal, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber auf jeden Fall einen, den man kennen könnte. Ebenso wie einen weiteren, der noch mitspielt als Richter Doom, nämlich Christopher Lloyd. Ja. Der lebt, glaube ich, sogar noch.
Der müsste ja, der mittlerweile ist noch,
auch schon relativ alt sein, oder? Der wird schon in den
über 80, 80ern,
ja. Ja, wird er schon sein. Ne?
Ja, ich weiß es gerade nicht auswendig, aber schauen wir doch mal schnell.
Ja, ja, ich habe es hier gerade 38 geboren. Ja,
also der ist 86 aktuell. Ja, also man muss natürlich jetzt auch sagen, die Besetzung von Christopher Lloyd als Richter Doom macht natürlich Sinn, weil der Regisseur von Falsches Spiel mit Roger Rabbit ist Robert Zemeckis, der Regisseur der Zurück in die Zukunft Trilogie, wo ja Christopher Lloyd als Doc Brown eine ganz bekannte Rolle gespielt hat und auch eine ganz wichtige Rolle. Also das, wie gesagt, Robert Zemeckis kennt man ja auch. Also was ich von Robert Zemeckis natürlich ganz toll finde, ist Forrest Gump.
Auf jeden Fall.
Hat immer wieder, wie gesagt, die Zurück in die Zukunft Trilogie und Forrest Gump und eben Falsches Spiel mit Roger Rabbit und noch andere. Genau, ansonsten ist irgendwie das menschliche Personal so ein bisschen überschaubar, wenn dann sind es wirklich nur so Nebenrollen. Vielleicht noch ein bisschen wichtig ist die Barfrau Dolores, die so ein bisschen immer, wo so möglicherweise was mit Eddie da im Busch ist, dass die irgendwie was miteinander haben oder gern was miteinander hätten, die dann auch ihm immer wieder hilft. Und sonst gibt's da jetzt nicht so die menschlichen Figuren, die eben, sag jetzt mal, in Erinnerung bleiben. Außer natürlich noch den Produzenten Maroon und das Mordopfer der Toontown-Besitzer Marvin Acme. Der wird umgebracht und dieser Mord wird Roger Rabbit eben angehängt und da muss eben, tut Eddie Valiant ganz wider Willen da die Ermittlungen aufnehmen, weil er mag keine Cartoon-Leute oder keine Cartoon-Figuren, weil eine Cartoon-Figur hat vor Jahren seinen Bruder, der ebenfalls Privatdetektiv war, umgebracht.
Genau, die hatten zusammen quasi so eine klassische Detektei, wie man sich so vorstellt. Also schön ist, wie einmal die Kamera in diesem Büro, wo er ja auch wohnt, also mittlerweile ist es ja quasi alles in einem, wie so die Kamera drüber fährt. Er hat gerade wieder mal einen zu viel getrunken, liegt Kopf auf dem Schreibtisch und die Kamera fährt so eben drüber und dann sieht man, dass ihm gegenüber am Schreibtisch sein Bruder mal gesessen war und da stehen quasi die ganzen Erinnerungsstücke an die gemeinsame Zusammenarbeit, Fälle, die sie gelöst haben, dann liegt so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig die Pfeife da und alles richtig schön mittlerweile von so einer weißlichen Staubschicht überzogen, wo man eben sieht, okay, das ist schon eine Zeit her, aber es war ihm alles so wichtig, dass er das einfach so hat liegen lassen, dass er das nie wieder angefasst hat. nachdem sein Bruder tot war. Und
die was,
Geschichte spielt natürlich auch im Film eine große Rolle, eben weil er eigentlich ja gar nicht mehr in dieser Thunstadt arbeiten möchte, weil er wirklich die Schnauze von denen voll hat. Und er ist eigentlich auch ein Charakter, dieser Eddie Valiant, der, ich will jetzt nicht sagen unsympathisch, das stimmt nicht, aber einfach schlecht gelaunt und piesgurkig. Und kann über gar nichts lachen. Also er geht da wirklich ran, weiß eigentlich ja, als er am Ende dann doch diesen Roger Rabbit-Fall übernimmt, dass er zwangsläufig jetzt irgendwie mit diesen Wesen da zusammenarbeiten muss. Aber so wirklich dabei mit Spaß ist er erstmal gar nicht. Das ändert sich dann. Also da wollen wir jetzt nicht so viel verraten, aber es ändert sich dann. Irgendwann ist er mal plötzlich dann doch ganz da tief drin. Aber das hat natürlich auch ein bisschen persönliche Gründe dann, ja.
Es ist aber, es passt aber so ein mies gelaunter, im Endeffekt ja auch völlig erfolgloser Ermittler, der ja bei der, zum Beispiel bei der Dolores irgendwie Schulden hat und dann kriegt er den Scheck und dann will er irgendwie, also der ist ja irgendwie, ist, seitdem sein Bruder verstorben ist, läuft die Detektei ja wirklich überhaupt nicht mehr und er nimmt, glaube ich, erst einmal diesen Job vor dem Mordfall mit Roger Rabbit eben erst an, weil er halt wirklich wieder mal Geld braucht. Und das ist also quasi, und das passt, so ein missmutiger Detektiv passt gut in dieses stilisierte Hardboiled-Setting gut rein. Und das, da ist auch Bob Hoskins, war da genau der richtige Schauspieler für.
Ja, der passt da wirklich gut rein. Und wenn man noch zwei Namen erwähnen möchte, die jetzt natürlich nicht auf der Schauspielerliste stehen, aber die man aus der Filmbranche aus anderen Ecken natürlich sehr gut kennt, die möchte ich noch reinbringen, nämlich Steven Spielberg, der ist nämlich Produzent des Ganzen. Und du hast vorhin ja auch schon die Effekte und so alles, was da passiert, gelobt. Das hat eine Spezialeffekte-Firma gemacht, die George Lucas gehört oder gehört hat zum damaligen Zeitpunkt. Also die haben sich schon wirklich ordentlich Mühe für den Film gegeben und das sieht man auch. Also man kennt ja vielleicht andere Filme oder Serien aus diesem Hybrid-Bereich quasi. Ich meine, jeder wird, wenn ich den Begriff Pumuckl reinwerfe, sofort wissen, was da gemeint ist. Nämlich, dass natürlich dieser Pumuckl jetzt keine Handpuppe oder irgendwas ist, sondern dass der eingezeichnet ist in das Ganze. Und im Endeffekt funktioniert es ja hier auch so. Oder es gibt auch einen deutschen Kinderfilm aus der Zeit von Pumuckl, nämlich Hatschipu, wo teilweise auch die Schauspieler von Pumuckl spannenderweise mitspielen. Geht auch um Kobolde, wie auch immer. Also dieses Genre, sage ich mal, fand ich immer sehr, sehr interessant. Ich habe, als ich klein war, Pumuckl gern geguckt. Wann ich den Film jetzt das erste Mal gesehen habe, das weiß ich gar nicht. Aber das muss irgendwann in der Teenagerzeit gewesen sein. Und ich fand einfach diese Kombination aus Real und Animation einfach wahnsinnig reizvoll. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es kommt einfach gut rüber.
Ja, also jetzt nochmal zu dem, wann du das Film das erste Mal gesehen hast. Also wir haben uns ja im September 1994 haben wir uns kennengelernt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einer der ersten paar Male, wo du bei mir warst und wir uns zusammen diesen Film angeguckt haben. Das heißt, du kanntest den dann schon und fandst den irgendwie gut und da hast du, glaube ich, die Videokassette mitgebracht und ich weiß jetzt nicht, ob das noch 1994 oder schon 1995 war, aber da haben wir uns diesen Film angeschaut und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, ich habe den da auch das erste Mal gesehen und aber wir waren 12, 13 sowas oder ja, 13.
Ja, 13 kommt oder, gut hin
ja,
in
ja, den ja, ziemlich Dreh, genau, 13. Und ich konnte mich jetzt aber eigentlich, ich habe den Film seitdem auch nicht mehr gesehen, also seit 30 Jahren und ich konnte mich jetzt, außer jetzt so an die ganz groben Züge der Story und an eben den, sag jetzt mal, den Twist am Ende oder kurz vor Ende, konnte ich mich jetzt nicht mehr an wirklich viel erinnern. Und ich war dann gerade von den Effekten, von der Optik und so weiter, war ich dann sehr, sehr angetan, muss ich sagen. Also wie gesagt, das ist 30 Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Und ich habe mir eigentlich schon irgendwann mal, irgendwie war so im Hinterkopf, dass wir irgendwann mal diesen Film für den Podcast anschauen, weil ich irgendwie noch wusste, das steht ja auch auf Vier Augen Kino in deiner Lieblingsfilmliste, das steht ja mit drin. Und so da war es klar, dass wir den irgendwann mal anschauen. Also wie gesagt, nach 30 Jahren habe ich den jetzt wieder mal gesehen und es war auf jeden Fall, es war ein Erlebnis.
Also ich hatte ihn viele Jahre auch nicht mehr gesehen, bin mir aber sicher, dass ich ihn irgendwann mal in den letzten 15 Jahren gesehen haben muss, weil ich ihn nämlich schon mal mit meiner Frau gesehen hatte. Also das heißt, irgendwann müssen wir den mal angeguckt haben. Aber das ist auch schon auf jeden Fall eine zweistellige Jahreszahl her. Also dementsprechend war es auch sehr, sehr lang. Und klar, nachdem ich den Film aber in meinem Leben jetzt nicht zum zweiten oder dritten, sondern wahrscheinlich schon zum fünften, sechsten, siebten Mal, keine Ahnung, gesehen habe, ist er mir auch nach mehr als 10 Jahren sofort sehr präsent gewesen. Und man guckt dann natürlich bei einigen Dingen immer noch mal genauer hin. Das ist ja immer das Tolle, wenn man Filme relativ gut kennt, dass man dann auch mal vielleicht so vom Hauptbild in der Mitte mal vielleicht wegguckt und guckt mal nach links, rechts, was passiert da noch. Und da ist es bei dem Film auch wirklich so, dass kulissenmäßig und wie auch immer das einfach Spaß macht, das anzuschauen. Also ich bin Fan wäre zu viel, aber ein bisschen so Liebhaber, so von der Zeit, als die Männer noch mit Hüten durch die Gegend laufen, so das alte Hollywood, wie man sich das so vorstellt. Und gerade da passt der natürlich einfach wunderbar rein. Ja,
es ist interessant, es ist einerseits mit diesen ganzen Cartoon-Figuren grundsätzlich mal so, jetzt schon so ein bisschen für ein jüngeres Publikum, also sagen wir mal so FSK 12 aufwärts, aber es ist natürlich auch ein Film für Filmliebhaber, für Liebhaber von 40er Jahre, Film Noir, Hardboiled-Filmen, weil es wird ja auch so ein bisschen mit Film Noir-Motiven so ein klein bisschen gespielt. Dann eben allgemein des Kinos, Hollywood-Kinos der 40er Jahre und dann eben halt auch der klassischen Cartoons. Und dann, es war ganz interessant, ich habe den Film ja in der englischen Original mit englischen Untertiteln angeguckt. Und obwohl ich jetzt mittlerweile da ganz gut zurechtkomme, musste ich den ein oder anderen Begriff, also was weiß ich, Slang aus den 40er Jahren oder so, musste ich halt wirklich nachschauen, was das jetzt bedeutet, weil ich dann überlegt habe, was heißt es jetzt? Und das hat sich dann nicht immer so, wie es auch sonst oft ist, dass es sich aus dem Kontext erschließt. Es war auf jeden Fall spannend. Also wie gesagt, das Setting, die Vermischung von Realfilm und Animationsfilm und diese ganze liebevolle, vollbepackte Wundertüte mit den ganzen Cartoon-Figuren fand ich ziemlich stark. Was ich allerdings eher schwach fand, ist die Story. Also ich meine, ich wusste ja von vor 30 Jahren, okay, das ist der Twist, darauf läuft's hinaus. Damals fand ich das irgendwie alles spektakulär, die Story und so weiter. Jetzt heutzutage denke ich mir dann irgendwie, ja, also es ist dann schon ein bisschen albern, die Story. Natürlich erwarte ich jetzt da keine super ausgearbeitete Story bei so einem Film, wo natürlich der Augenmerk aus diesem Hybrid aus Realfilm und Zeichentrick ist und diese schön erschaffenen Welt, die einfach wirklich schön ist und auch schön bleibt, auch wenn die Story mich jetzt nicht überzeugen konnte und ich die jetzt etwas albern fand. Aber es ist trotzdem ein bisschen schade, finde ich.
Das weil stimmt da hätte auch, man ja. Also Story ist wirklich so ein bisschen der Schwachpunkt des Ganzen. Und was ich mittlerweile, ich meine, man wird ja nicht jünger, ne? Das Phänomen haben wir hier im Podcast ja des Öfteren schon behandelt und allein wenn wir uns anmaßen, das Ding hier Filme aus unserer Jugend zu nennen, beweist es, da sind wir schon eine Zeit drüber. Aber was einem in etwas weiter fortgeschrittenem Alter dann bei so einem Film auch wirklich auffällt, das muss jetzt nicht in die Liste negativ, aber es muss in die Liste, man muss es einfach mal erwähnt haben, ist die Geschichte. Es ist einfach übertrieben verrückt. Ja, also es ist dermaßen laut, unkorrekt, ja, was die da so alles machen. Ja, es geht um Waffen, es geht um Zigaretten, es geht um Sex, es geht um Alkohol, ja. Also es ist wirklich dermaßen verrückt. Ja. Und die Cartoon-Figuren sind auch dermaßen verrückt. Ja. Also das muss man schon vertragen. Also das ist jetzt nichts für jemanden, der so grad hibbelig schon da sitzt. Na, also da drehst du ab. Also das muss man teilweise schon
ja, sagen. Wobei das ist, ich finde jetzt gerade so diese, das sind ja ein bisschen auch so diese Klischees. Es ist jetzt nicht so wirklich mit jetzt sag ich mal, Sex und Drogen und Gewalt ist es eigentlich, auch wenn es etwas überdreht, ist es eigentlich noch relativ harmlos. Da gibt es noch einen ganz anderen Film, der eigentlich von der Story her sogar ähnlich ist. Wo ist es dann nicht so, da gibt es keine Vermischung zwischen realen Menschen und Zeichentrickfiguren, sondern mit realen Menschen und Stoffpuppen. Und zwar ist es der Film The Happy Happy Town Murders. Das ist mal überlegen, soll ich jetzt Käse? Moment. Auf jeden Fall ist es ein Film von Brian Henson, dem Sohn von Jim Henson. Die haben quasi so eine Art Muppet-Krimi im Showbusiness, beziehungsweise eher Sesamstraße, Muppet-Puppen im Showbusiness. Und da gibt es einen Mordfall. Und da ist auch ein Privatdetektiv, der dann selber unter Mordverdacht irgendwie gerät oder zumindest da irgendwie in den Fall mit seinem Bruder wird ermordet. Auch so eine Parallele. Und das ist wirklich noch eine ganze Spur derber. Da siehst du dann wirklich die Stoffpuppen, wie die da Drogen nehmen. Da gibt's dann wirklich überdreht alberne Sexszenen zwischen Puppen und Menschen und Puppen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also da kannst du wirklich, in diesem Bereich ist der noch eine ganze, ich glaube, der heißt The Happy Time Murders, eine ganze Spur überdrehter und durchgeknallter, ist aber leider nicht wirklich gut. Ist dann irgendwie von der Story her ein bisschen sehr mau und dann ist es irgendwie alles nur so nach dem Motto so ein bisschen so auf den Putz hauen, aber nicht wirklich viel dahinter, obwohl ich die Grundidee irgendwie auch spannend fand.
Ja, ich habe ihn gefunden, ja, The Happy Time Murders, ja.
Ja, nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle, aber ist der wirklich von Brian Henson?
Ja, von 2018.
Ja, den habe ich mal auf meinem Blog besprochen, ich habe jetzt nur gerade versehentlich auf unserer Webseite geguckt. Happy Time... Also das ist dann im Endeffekt noch eine Spur drüber. Gab es dann auch ein bisschen Wirbel damals, weil irgendwie der Slogan war No Sesame, All Street. Da haben dann die aktuellen Macher der Sesamstraße irgendwie ein bisschen Stress gemacht. Und wie gesagt, von der Grundidee ist es spannend. Und ich mag auch die Muppets gern. Mhm. Also es sind natürlich jetzt keine 1:1 Figuren aus den Muppets, sondern ähnliche Figuren und das tut sich im Endeffekt auch ein bisschen so mit Film Noir und Hardboiled, aber spielt er in der Gegenwart und ist leider ein bisschen mau. Da ist falsches Spiel mit Roger Rabbit schon der definitiv bessere Film, auch wenn er inhaltlich zu wünschen übrig lässt.
Ja, was wir noch nicht erwähnt hatten, ist, dass der Film ja tatsächlich auch Oscars gewonnen hat, nämlich für den Tonschnitt, für die visuellen Effekte und für den Filmschnitt. Und es gab noch drei weitere Nominierungen auch. Also der war 1989 dann eben bei der Oscarverleihung schon ordentlich mit dabei und taucht deswegen natürlich immer auch wieder auf der Liste der mehrfach Oscar-prämierten Filme auf. Das darf man, denke ich, auf jeden Fall auch noch mit erwähnen. Und ich bin ja auch immer neugierig, ja, wie kommen denn so Filme bei anderen Leuten an? Insbesondere, wenn es Filme sind, die ich mir sehr häufig angeschaut habe und die ich auch wahrscheinlich relativ positiv rezensieren würde. Ich war mal in der Vorbereitung auf Rotten Tomatoes. Mhm. Was meinst du, wo er da liegt? Gib mal einen Tipp
ab. Der ist ziemlich gut. Ich habe jetzt natürlich auch wieder, Wikipedia-Artikel auf Englisch gelesen und der ist da, denke ich, schon, Rotten Tomatoes ist der mit dem Prozent oder mit dem...
Ja, das sind die Prozente, genau.
Ja, ja, ich denke mal, der ist da bestimmt bei zwischen 80% und 90%.
Also, der ist sogar bei 96%.
Oh.
76 Reviews, 96%. Also das ist relativ gut. Und es stimmt auch wirklich, wir haben es ja im Endeffekt schon analysiert. Wir haben die in Teilen schwache Story, aber... Der Rest, den kannst du dir heute auch noch viele Jahre später angucken und bist nicht irgendwie von Optik oder sonstigen Dingen enttäuscht. Also das funktioniert immer noch und dir ist es ja scheinbar auch beim Anschauen so gegangen.
Ja, also ich war wirklich, also ich denke mal, der ist natürlich auch, ich habe den beim Streamingdienst geguckt, ich denke mal, der ist auch remastered und so weiter, weil das sah alles wirklich, die Farben sehr klar aus und es ist irgendwie auch die Übergänge zwischen Zeichentrick und Realfilm sind auch wirklich, die sind gut gelungen und es ist wirklich ein Film aus einer anderen Zeit mit einer komplett anderen Machart. Heutzutage würdest du wahrscheinlich dann die Zeichentrickfiguren mit Computer animieren, würde vielleicht auch ganz, ganz gut und aussehen, aber es hat einen ganz anderen Charme. Und es ist aber trotzdem, obwohl das ja Zeichentrick ist, was ja Zeichentrick ist ja immer irgendwie dann doch ein bisschen zweidimensional, haben die doch, ja, sind die doch sehr plastisch, die Zeichentrickfiguren, auch wenn sie ein bisschen aus dieser wenn sie in der Realfilmumgebung sind, aus dieser Umgebung immer ein bisschen rausstechen.
Ja. Wenn du jetzt für den Film eine unserer berühmt-berüchtigten keine Wertung von 0 bis 10, wie auch immer, was machen wollen, abgeben sollst, was würdest du ihm geben?
7 von 10.
Ich bin einen Punkt höher, ich bin bei 8 von 10. Also es ist, ich habe es ja in meiner Liste drin, du hast es erwähnt, steht auf der Vier-Augen-Kino-Seite so auch drauf, es ist nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme, das muss aber nicht heißen, dass jeder meiner Lieblingsfilme immer gleich eine 10 von 10 ist. Ja. Er hat wirklich seine Schwächen, das stimmt. Aber er hat mir jetzt auch wieder Spaß gemacht. Und ich würde ihn mir auch in ein paar Jahren noch mal wieder angucken. Und das ist sowas, einfach was hängen bleibt, wo man sagen kann, man hat einfach an einem Film immer wieder Spaß, entdeckt immer wieder neue Dinge. Und ist vielleicht dann, du kennst von dir selber, wenn man was häufig gesehen hat, sitzt davor, kann vielleicht gewisse Teile so schon so leicht mitsprechen, so ein Satz, der jetzt kommt, weiß genau, jetzt kommt die Szene. Aber trotzdem ist das eben einer der Filme, der mir, obwohl ich ihn recht gut kenne, einfach nicht langweilig wird. Und das ist bei einem Film, denke ich, schon ein großer Verdienst. Und deswegen, bei mir wird er eben die 8 von 10 kriegen, aber ja, auf jeden Fall mit einem Sternchen sozusagen dran.
Ja, nee, du hast ja auch gesagt, du kannst bei wiederholten Sichtungen immer wieder Sachen im Hintergrund entdecken und das spricht einfach auch für die Qualität der Animationen. Der Film war ja auch durch diese ganzen aufwendigen Prozesse, war ja auch sehr teuer, war aber der zweiterfolgreichste Film des Jahres 1988 nach Rain Man. Also von daher ist da auch wirklich gut eingeschlagen, nicht nur bei den Kritikern, sondern auch an der Kinokasse.
Jetzt müsste man wissen, was war denn noch 88? Also ein Film fällt mir von 88 definitiv ein, den wirst du jetzt nicht gesehen haben, nämlich Chucky, die Mörderpuppe.
Ja, da bin ich raus.
1988. Aber was war denn noch 88? Ja, also das war die Zeit natürlich, wo jetzt wir vielleicht in irgendwelche Animationsfilme ins Kino gegangen sind oder gerade unsere ersten Kinoerlebnisse vielleicht gemacht haben.
Ja, mein erster, das hat mir schon drüber gesprochen, mein erster Kinofilm war ja erst 1990, Ariel, die Meerjungfrau, der aber von 1989 ist. Aber nur mal so für unsere Hörer zum die Altersdimensionen, wir sind beide 1988 in die Schule gekommen. Stimmt doch, oder? Ja, du bist genau, ja. Und von daher, ja, also ich habe jetzt da jetzt nicht so, was ist denn noch von 1988?
Ich habe gerade mal nachgeguckt, also weltweit 88, du hast Rain Man ja erwähnt und auf Platz 3 käme dann der Prinz aus Zamunda.
Den kenne ich natürlich auch.
Der läuft ab und an immer noch so spät abends auf Sat.1 oder so.
Da gab's vor ein paar Jahren, gab's da eine Fortsetzung auf Amazon Prime Video, die ist aber, glaube ich, die ist ziemlich verrissen worden. Ja. Was ganz interessant ist, es gab ja letztes Jahr eine Fortsetzung, eine späte, zu Beverly Hills Cop und die fand ich wiederum gelungen und fand ich eigentlich auch so stark wie den ersten Film, aber das nur so am Rande.
Ne, man hätte noch zum Beispiel Rambo 3 oder sowas. Das
habe ich auch nicht gesehen.
Habe ich nicht gesehen, bin ich auch nicht dabei. Und interessant fand ich aber bei den Top 10 der erfolgreichsten Filme in Deutschland, da steht Roger Rabbit auf 3, auf 1 eine verhängnisvolle Affäre und auf Platz 2 Ödipussy Loriot.
Oh ja, der ist großartig. Ja, das ist ein super Film. Also, der ist toll.
Das wäre mal ein Special vielleicht irgendwann.
Ja, sowas, wir müssen, ne? Mal also die zwei Filme von Loriot, die gibt es, glaube ich, aktuell gerade auf Netflix. Oder ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch da sind. Aber auf jeden Fall, die zwei Filme von Loriot, das muss mal sein. Ich glaube, mich zu erinnern, ich habe auch beide schon vor längerer Zeit gesehen und auch schon mehrmals. Ich glaube, dass mir Ödipussy ein bisschen besser gefallen hat als Papa Ante Portas.
Also ich habe beide gesehen, das ist aber auch schon relativ lang her. Also da müsste man wirklich mal wieder reinschauen. Ja. Okay, dann ja. Haben wir viel über den Karnickel hier gesprochen.
Ja.
Über den Roger und alles, was dazu angefallen ist. Was wir heute noch vorhaben, ist auf jeden Fall wieder unsere Vier-Augen-Zufallskritik. Ich habe also wieder den Zufallsgenerator angeworfen. Und Marius war schon in der Vorbesprechung ganz begeistert, als ich genannt habe, was rausgekommen ist. Es ist nämlich eine Serie rausgekommen, die 2016 bei Netflix startete, nämlich The Crown. Ich kann zu der relativ wenig sagen, weil ich nur in Teilen immer mal da was gesehen habe. Aber Marius kann dazu wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen. Und es dürfte ja auch eine der Serien sein, mit denen Netflix auch groß geworden ist, ne?
Ja, also man kann ja mittlerweile zu Recht über Netflix viel lästern, dass die viel zu viel generell, zu viel Masse und zu wenig Klasse produzieren. Aber The Crown insgesamt lief über insgesamt 6 Staffeln immer. Es wurden nach 2 Staffeln immer die Darsteller ausgetauscht. Spricht für die Klasse von Netflix-Produktion. Das ist eine der wenigen Serienproduktionen roten N, die wirklich ganz, ganz stark und wirklich hochwertig produziert ist. Ist folgende, also die stammt von Peter Morgan, dem Drehbuchautor, der fast alle Drehbücher sämtlicher Staffeln komplett allein oder fast allein geschrieben hat. Und es geht im Endeffekt um die Herrschaftsjahre von Königin Elisabeth II., die ja 2022 verstorben ist. Und es geht eben los in den späten 40er, also die erste Staffel geht es, glaube ich, so von späte 40er, frühe 50er bis in den späteren Verlauf der 1950er, wo eben dann Elisabeth noch Prinzessin ist, dann wird ihr Vater krank, er stirbt dann, sie wird dann Königin, hat Philipp natürlich schon längst geheiratet, bekommt dann eben auch, hat ihre Kinder auch schon, die ersten beiden, und muss sich da als junge Frau in diese Königinnenrolle da zurechtfinden. Und genau, das war die erste Staffel von 2016. Das ist wirklich hochwertigst produziert mit großem Aufwand. Ich glaube, eine Staffel hat 60 oder 80 Millionen Dollar oder sowas gekostet. Also wirklich ein Haufen Geld pro Folge wurde investiert, waren immer lange Dreharbeiten. Und es ist auch wirklich, es ist teilweise ein bisschen umstritten in Großbritannien, weil es sich dann doch ein bisschen, was manche Dinge betrifft, ein bisschen dramaturgische Freiheiten nimmt. Ich finde es aber auch, ich habe das natürlich im englischen Original mit englischen Untertiteln geguckt, ich finde allein die Sprache absolut faszinierend. Man könnte sagen hochtrabende, aber irgendwie auch sehr komplexe Englisch, was da wirklich gesprochen wird, da kann man, glaube ich, viel lernen, und es ist auch sehr, sehr gut gespielt. In den ersten 2 Staffeln spielt Claire Foy die Königin Elisabeth, und Matt Smith spielt Philipp. Wie gesagt, dann sind die Darsteller in Staffel 3, in Staffel 3 und dann nochmal in Staffel 5 und sind dann ausgetauscht, um eben dann glaubwürdig die Leute in ihren späteren, also die Figuren als älter glaubwürdig darzustellen. Und es ist wirklich eine hochkarätige Produktion von vorn bis hinten. Manche Staffeln waren dann vielleicht nicht, fand ich dann nicht mehr ganz so gut, weil sie vielleicht erzählerisch ein bisschen unrunder waren. Es ist auch eher so eine Anthologieserie fast. Du hast zwar irgendwie, es geht immer um die gleichen Figuren, aber dann wird mal eine Folge lang geht's dann um irgendwie was ganz anderes, oder es geht, wird eine andere Perspektive von einem Außenstehenden eingenommen. Dann geht's in einer Folge in der 2. Staffel geht's dann um die Nazi-Vergangenheit in Anführungszeichen von Teilen der Königsfamilie. Also das ist wirklich absolut hochkarätige Serie, kann ich wirklich nur empfehlen. Gibt alle 6 Staffeln bei Netflix, und mit die letzte Staffel endet dann 2005 mit der Hochzeit von Charles, jetziger König Charles, und Camilla. Und es geht im Endeffekt über diese 6 Staffeln, über die Jahrzehnte eben nicht immer nur um Elisabeth und Philipp, sondern dann halt eben auch später um Charles, natürlich um Diana, die auch eine ganz gewichtige Rolle spielt und dann eben auch die anderen Mitglieder der Königsfamilie. Und das ist wirklich, also ich würde sagen, das ist eine der besten Serien der letzten 10 Jahre, definitiv.
Und hat wir haben zurecht. Natürlich auf der Vier-Augen-Kinoseite auch zu jeder Staffel eine Kritik von dir. Das darf man ja auch erwähnen. Also du warst da auch fleißig, hast dir die alle angeschaut und wirklich keine Gesamtkritik jetzt einfach, es gibt da die Serie, so jetzt schaut mal weiter, sondern du hast wirklich zu jeder Staffel eine wirklich ausführliche Kritik auch geschrieben.
Ja, das ist mir dann auch wichtig, dass ich dann da eben auch präsent bin und... Es ist natürlich, man kann natürlich die britische Königsfamilie, die Milliarden kostet und eigentlich jetzt nicht viel, wirklich viel Geld einbringt, natürlich auch kritisch sehen. Das wird da auch so ein bisschen, vor allem in den späteren Staffeln mit eingebaut. Von daher, man kann das aber auch trotzdem gucken und trotzdem das spannend finden, weil es gut geschrieben ist und wirklich gut gemacht und sehr gut gespielt auch.
Ja, und die Wertungen sprechen ja auch für sich. Also du hast ja als schlechtestes mal 8 vergeben.
Ja, ich glaube, das war Staffel 3 und 5 oder so.
Ja. Und ansonsten gab es 9. Ja, das könnte sein. 5 ist auf jeden Fall weniger gewesen. Ja, und die 3 genau. Ja, die anderen sind 9 von 10. Also eine sehr, sehr hohe Wertung auf jeden Fall. Und man liest auch, wenn man die Kritiken mal sich anschaut, da durchaus, wie du es ja jetzt auch gerade erklärt hast, schon eine Begeisterung dafür raus.
Ja.
Auf jeden Fall.
Also solche Serien soll Netflix bitte mehr produzieren und nicht so viel Reality-Shows oder irgendwelche Serien, die zwar irgendwie vielleicht eine gute Grundidee haben, aber dann irgendwie doch alles ein bisschen vielleicht abgedroschen oder irgendwie ein bisschen mau alles ist. Also da, ich wünsche mir die Anfänge von Netflix zurück, als Netflix noch wirklich fast nur für hochkarätige Serienproduktionen stand, wie eben The Crown, und nicht jetzt irgendwie so alles serviert und das ist irgendwie ein bisschen, ich weiß gar nicht, haben wir uns eigentlich schon mal über die Veränderungen im Streaming-Bereich mal so unterhalten? Ich glaube.
Also wir hatten Streaming als Thema natürlich schon, aber welche Veränderungen Streaming durchlaufen hat, hat man nur mal mit der Frage, die Werbung und die Abokosten und was ich halt so tue. Das haben wir ja schon ein bisschen angeschaut.
Ja, aber da ist im Endeffekt, aber das wäre vielleicht auch mal ein Thema, aber das ist nur so als grundsätzliche Idee.
Ja. Aber da war ja der Zufallsgenerator wirklich fleißig, hat was Schönes rausgefischt und ich denke, für alle, die es noch nicht angeschaut haben, könnte das ja jetzt mal der Anlass sein. Da mal einzusteigen. Ja, man muss ja auch nicht immer gleich alle Staffeln gucken. Man kann ja auch mal wirklich langsam anfangen. Es ist ja verfügbar. Ja.
Und es gibt auch alle, soweit ich weiß, alle Staffeln auch auf DVD, wenn man jetzt kein Netflix hat.
Das ist auch gut zu wissen.
Das ist auch nicht selbstverständlich bei Netflix-Produktionen, weil die meisten, die gibt es dann nur bei Netflix. Vor allem eben die Netflix-produzierten Filme.
Mhm. Okay. Dann habe ich zum Schluss noch eine Geschichte, die ich unbedingt hier jetzt noch reinbringen muss, aus einem Grund, nämlich ein Verweis auf Folge 11. Ich habe es da angekündigt, dass ich mir das notiere. Ich habe mir das notiert. Insofern muss ich das jetzt auch machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir hatten uns, ich muss gleich schon wieder über den Titel lachen, wir hatten uns in der letzten Folge über eine neue Fernsehsendung von Stefan Raab unterhalten, nämlich über Raab und Bulli gegen irgend so einen Schnulli. In unserer Debatte am Ende der Folge, die letzten paar Minuten, kommt die Frage auf, sollten wir nicht irgendwie so einen witzigen Titel auch hier für unseren Unter-Vier-Augen-Podcast einführen? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe gegrübelt, ja. Und ich bin ja Journalist. Insofern sollte ich eigentlich bei solchen Dingen kreativ sein. Aber mir ist in dem Sinne Richtung Schnulli und zwei Namen drin und was weiß ich. Mir ist einfach nichts Kreatives eingefallen. Ja, ich habe dann versucht, irgendwelche Reime zu bilden. Keine Ahnung, die vier Augen, die auch für den Podcast taugen. Ich weiß es nicht. Also, ja, lauter so Quatsch. Mir ist aber nichts wirklich Kreatives eingefallen. Insofern, ich spiele den Ball jetzt hier quer durch Franken zu dir rüber. Marius, hau einen raus.
Ja, also ich hatte das erfolgreich wirklich verdrängt. Ich muss wirklich sagen, ich weiß meistens ein paar Tage, nachdem wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, nicht mehr wirklich genau, was ich alles gesagt habe. Und dann höre ich mir die ein paar Tage später eben, oder wenn sie halt rauskommt, nochmal an und denke mir dann irgendwie, okay, ja, stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein, habe ich das gesagt? Ja, richtig. Aber mir fällt da jetzt wirklich auch jetzt nichts ein. Da hättest du mir schon ein bisschen Vorlaufzeit geben können. Ich habe das aber jetzt wirklich verdrängt, weil bei mir jetzt natürlich auch in letzter Zeit einiges los war, privat. Und da habe ich jetzt nicht daran gedacht, was weiß ich, vier Augen statt Hühneraugen.
Genau. Ja. Nee, ich sag dazu nur, um noch das ganze Thema abzuschließen, auch wieder mit einem Reim. Man könnte ja sagen, Johannes und Marius, macht mit dem Nachdenken Schluss. Ja, lasst einfach den Titel so, wie er ist. Du hast letztes Mal schon gesagt, unter vier Augen, gut, wir sind jetzt nicht die Augenärzte, man könnte es verwechseln, aber es ist ja an sich jetzt nicht ganz unlustig. Ja, ja. Wir bleiben einfach mal dabei, oder?
Ja, ich dachte jetzt eigentlich, du willst es jetzt irgendwie auf die Podcast-Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, da irgendwie drüber stülpen und nicht so allgemein.
Was reimt sich auf Roger Rabbit?
Ja. Keine Gleiche Ahnung.
Gleiche Frage, wird es jetzt Roger, auch schon wieder schwierig. Ne?
Roger Rabbit und ein Hobbit, oder eigentlich sind wir ja beide Hobbits, oder von Roger Rabbit, zwei Hobbits sprechen über Roger Rabbit, keine Ahnung, egal.
Aber das musste jetzt unbedingt nochmal bringen, ja, weil sonst sagen irgendwelche wirklich Stammhörerinnen und Hörer, ja, die wollten doch in der nächsten Folge nochmal hier über witzige Titel und so philosophieren. Wir haben es jetzt gemacht, die Schuldigkeit ist erledigt. Ja,
ja, es wird nichts.
Und damit ist die Folge 12 auch schon wieder am Ende, Marius, leider.
Ja. Genau, ja, das ist aber doch jetzt auch wieder schön. Das hat Spaß gemacht, den Film zu gucken und über ihn zu sprechen und diesen Gag am Schluss, wo du mich jetzt wirklich überrascht hast und ein bisschen auf dem falschen Hasenfuß erwischt hast, war aber auch schön. Also, ja.
Genau, und dann schauen wir mal, was uns fürs nächste Mal wieder einfällt. Es wird dann wahrscheinlich keine Einzelfilmbetrachtung sein, sondern wieder ein ganz anderes Thema, weil wir versuchen ja immer
genau
ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen. Aber definitiv gehen uns ganz die Ideen für die Filme aus unserer Jugend noch nicht aus. Da gibt es schon noch einige. Also ich habe auch noch einige Sachen auf meiner Liste, die man so immer mal alle paar Folgen dann mit einstreuen kann.
Ja.
Und dir geht's wahrscheinlich da auch genauso.
Ja, wobei ich müsste jetzt überlegen, also so ein, zwei Sachen würden mir vielleicht jetzt einfallen, aber die Frage ist, wie weit willst du den Begriff Jugend jetzt fassen? Geht da auch noch, als wir 18, 19, 20 waren?
Oder? Das wird dann schon schwierig. Also ich habe mich bewusst mal so aufs wirkliche Alter noch vor meinem Autoführerschein quasi konzentriert. Also war
ja,
so
da die kann
Idee,
ich ja,
dass man sagt, ja, so 17 würde jetzt noch gehen, aber so danach ist man vielleicht noch jung, aber nicht mehr jugendlich. Ja. Aber wir schauen
ja
mal, also uns fällt auf jeden Fall noch was ein. Nächstes Mal bist du dann wieder dran.
Ja.
Also ein
ja
paar Gedanken darfst du dir auf jeden Fall machen.
Und wobei Führerschein habe ich heute noch nicht. Also.
Ja, das stimmt. Ja, ich nehme dich mit. Ja, kein Thema.
Okay.
Genau, also dann danke an euch alle auch, dass ihr wieder zugehört habt. Danke an dich,
genau,
Marius, dass du
Dank
dabei warst. Und die vier Augen kommen wieder. Also wie im Sinne von den Looney Tunes, nicht so verrückt vielleicht wie dieses Mal, aber uns fällt auf jeden Fall wieder ein schönes Thema fürs nächste Mal ein.
Ja,
und dann
genau
haben wir vielleicht auch wieder was Politisches zu analysieren. Wir schauen mal, ne?
Oh ja.
Oh
das
ja.
Kann sein.
Genau. Also, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.